Eine einsame Berghütte, eingeschneit und fernab jeglicher Zivilisation. 8 Freunde, ein dunkles Geheimnis und etwas, das sie beobachtet. Willkommen zu einer neuen Folge des Down to the Detail Podcasts und heute, beziehungsweise in den kommenden Folgen, geht es um Until Dawn, beziehungsweise diesmal Until Dawn, das Remake. Was hat sich verändert? Was bleibt gleich zum Original? Und vor allem, lohnt sich die Rückkehr auf den Blackwood Mountain? Schnappt euch eine Taschenlampe, dreht das Licht herunter, den Sound auf und begleitet uns auf unserem Trip in den interaktiven Horror, Entscheidungen mit Gewicht und Gänsehautgarantie. Damit begrüße ich nicht nur die Zuhörer da draußen, sondern auch hier in der eingeschneiten Berghütte meine Mitpodcaster Ringo.
Hi Fabi.
Marius.
Hallöchen.
Und Tim.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sind wieder zu viert und wer sich jetzt wundert, zu viert, ihr wart doch sonst immer nur zu dritt. Richtig, aber der geneigte Hörer hat vielleicht schon im einen oder anderen Sonderformat Tims Stimme vernommen. Und hat ihn vielleicht sogar schon gesehen, denn Tim war bisher immer sehr fleißig im Hintergrund tätig, unter anderem im Schnitt und auch auf unserem YouTube-Kanal, den Tim schon fleißig befüllt hat. Unter anderem auch mit einer eigenen Formatidee, Backseat.
In Ordnung, oder?
Backseat ist fantastisch und auch überhaupt nicht frustrierend, Marius.
Sollen wir schnell Werbung machen für Backseat Gaming auf unserem YouTube-Kanal, der sich natürlich Down to the Detail nennt?
Genau, und da gibt es so ziemlich jede Folge, die ihr hier im Podcast hört, gibt es dort auch und natürlich auch noch das ein oder andere YouTube-Format, unter anderem jetzt das Format Backseat, in dem einer von beiden das Spiel spielt, der andere kennt es und führt den, ich sage jetzt mal, Unbedarften von uns dadurch. Und aktuell gibt es da eine Staffel zu Dark Souls Remastered, genau.
Ja, wir spielen Dark Souls. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar Leute, die Interesse an Dark Souls haben, es entweder schon kennen und einfach jemanden, der es zum ersten Mal spielt, sehen wollen oder jemand, der es nie gespielt hat, sich nie dran getraut hat, weil es halt schwierig ist, mal vorbeischaut. Tim und ich spielen Dark Souls durch.
Genau. Ja, aber genug von Dark Souls, genug von YouTube. Wir wollten heute eigentlich über Until Dawn sprechen und den meisten Zuhörern da draußen dürfte das Spiel bekannt sein. Until Dawn ist 2015 das erste Mal im August für die PlayStation 4 erschien, damals noch ein Exklusivtitel und dann als Remake auch 2024 für PlayStation 5 und den PC. Das Entwicklerstudio war Supermassive Games und ehrlich gesagt habe ich die vor Until Dawn überhaupt nicht wahrgenommen. Haben die eigentlich vor Until Dawn schon noch was anderes gemacht?
Ich glaube, Unravel, da waren sie ein bisschen mit beteiligt. Das habe ich mit meinem Sohn mal gespielt. Diese Strickfiguren, dieses Koop-Spiel. Aber ansonsten war da nicht viel, das ist schon richtig.
Ja, sie haben halt so PlayStation-VR-Spiele gemacht, denn Until Dawn sollte eigentlich so auch so ein VR-Spiel sein, also für die mit der Kamera oder mit der Haube, die man aufzieht, 3D-Brille quasi. Das wurde dann geändert. Und seitdem haben sie aber tatsächlich nur noch wirklich diese kleine Nische bedient, die halt dieses Telltale-artige Horror-Choose-Your-Own-Adventure-Spiel sind.
Ja, richtig.
Genau, und damit streifst du es schon, denn Until Dawn, für diejenigen, die es nicht wissen, ist dem Genre des, ich hätte jetzt Survival-Horror gesagt, zuzuordnen.
Würde ich gar nicht nennen, nein.
Ja, stimmt, es fehlt so ein bisschen das Inventarmanagement, das mag sein, ja.
Ja, ich glaube, die meisten Komponenten fehlen sogar. Es ist mehr so wie Life is Strange oder The Walking Dead von Telltale oder fast alles, was Telltale gemacht hat seit Walking Dead. Es ist ein Adventure-Spiel, wir treffen Entscheidungen. Aber wir haben keine Puzzle, wir müssen nicht wirklich große Actionsequenzen machen oder unsere Waffe nachladen und Munition sammeln und uns heilen und so weiter. Das ist ein zügiges, kurzes Spiel. Ich würde es als Adventure, als Hauptgenre einklassieren wollen.
Ist das so, ja? Ich hätte es ins Genre des interaktiven Films gepackt.
Gut, das ist ja das, was Telltale macht, ne?
Genau, ein Genre, von dem ich ein großer Fan bin, spätestens seit Fahrenheit und Heavy Rain. Und der Entwickler Supermassive Games hat ja nur solche Spiele dann gemacht, oder? Irre ich mich da? So Man of Medan? Medan, sagt man das so?
Ja, das ist richtig.
Ja, das ist die Dark Pictures Anthology. Das ist so eine Anthologie-Reihe. Ich glaube, sie haben 4 Stück mittlerweile rausgebracht und es sollen nochmal 4 kommen. Ich habe nur Man of Medan gespielt, das erste davon. Ist ein kürzeres Spiel als Until Dawn. Wahrscheinlich halb so lang. Ist alles Koop-tauglich, also man kann auch Couch-Koop machen und so weiter und man gibt einfach den Controller weiter und jeder spielt einen anderen Charakter, macht die Entscheidung.
Ach, das ist sehr schön.
Aber es spielt sich an sich genau wie Until Dawn. The Quarry fand ich sehr gut.
Ja, ich auch, habe ich auch gespielt, genau.
Spielt sich genauso wie Until Dawn.
Ja.
Sie haben, glaube ich, noch ein weiteres gemacht, das irgendwie was mit diesem komischen Online-Survival-Horror-Shooter zu tun hat, wo halt alle Bösewichte aus Horrorfilmen vorkommen, also wo du auch Freddy Krüger oder so hast, ja. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name jetzt auch gerade nicht ein.
Ja, die Spiele davon fand ich bislang auch alle sehr, sehr cool. Die habe ich größtenteils mit meiner Frau zusammengespielt. Und was ich besonders cool an den Spielen fand, ist, da du in diesem Koop-Modus ja auch zwei unterschiedliche Charaktere gleichzeitig spielst, siehst du auch immer nur das, was dein Charakter sieht. Selbst im Splitscreen oder online, wenn deine Charaktere sich nicht gemeinsam in einem Raum befinden, dann erlebst du halt auch völlig unterschiedliche Geschichten. Das heißt, dann ist ein Wiederspielwert durchaus gegeben. Und was ich noch ganz cool finde an den Spielen im Allgemeinen, ist, dass sie sich immer irgendwie ja recht bekannte Schauspieler suchen, die für die Gesichter oder für die Charaktere hinhalten.
Ja, das ist wahr. Ja, genau. Wir werden auch hier in Until Dawn auf das ein oder andere bekannte Gesicht treffen. Wir können schon mal sagen, Hayden Panettiere, bitte verzeiht mir, wenn ich hier irgendwelche Namen nicht korrekt ausspreche. Rami Malek ist noch ein sehr bekannter und da gibt es noch so ein paar andere kleinere Darsteller. Wir kommen dann noch dazu und erklären, wer wem welches Gesicht verliehen hat, wenn wir dann die Protagonisten dieses Spiels genauer vorstellen. Aber ja.
Ich glaube, Ringo ist gerade sehr enttäuscht, dass du Rami Malek und Hayden Panettiere erwähnst, aber nicht Peter Stormare.
Der heißt nicht Peter Stormare, der ist Peter Stormare.
Oh, Peter Stormare dann halt. Es war übrigens The Casting of Frank Stone, nur damit es korrigiert ist hier.
Ah, Frank Stone, richtig.
Genau, wir können noch ganz kurz nochmal zum Spielprinzip, ehe wir dann tatsächlich in Medias Res gehen, etwas sagen. Und zwar ist es so, dass wir während des Spiels abwechselnd in verschiedene Rollen schlüpfen. Wir durchleben dann diese Persönlichkeiten in der Third-Person-Perspektive und können dann die Umgebung erkunden, belaufen. Das Ganze fühlt sich gerade zu Beginn frei an, jedoch sind die Level relativ schlauchig. Es gibt immer wieder Entscheidungen, die wir treffen können. Das ist übrigens eines der Hauptmotive dieses Spiels, diese sogenannte Chaos-Theorie, dieser Butterfly-Effekt. Und genau, hier bekommen wir immer mal wieder Entscheidungen, vor die wir gestellt werden. Manchmal haben die Entscheidungen sehr, sehr große Auswirkungen und manchmal total marginale, aber wir können tatsächlich beim ersten Durchgang meines Erachtens nach überhaupt nicht identifizieren, welche nun die super relevanten sind und welche eher nebensächlich sind. Denn es gibt ein paar Entscheidungen im Spiel, die wirken nebensächlich, haben aber gewaltige Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Und dann gibt es andere, die wirken sehr, sehr wichtig und die sind beinahe zu vernachlässigen. Das Ganze wird dann ein bisschen verkompliziert durch das ein oder andere Quicktime-Event und, als ob es noch nicht reicht, meiner Meinung nach total überflüssig, sogenannte, ich nenne das jetzt mal Motion Quests, also so komische Situationen, in denen man den Controller besonders stillhalten muss. Und ich spoilere jetzt mal, das hat damals bei meinem ersten Durchgang vom Nicht-Remake schon nur so semi funktioniert und hat mir das Finale ziemlich versaut. Und ich konnte nicht nachvollziehen, warum, denn ich habe meiner Meinung nach den Controller stillgehalten. Aber ja, sie haben es irgendwie reingenommen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil man eben vor Aufregung dann tatsächlich auch, ja, wahrscheinlich zittern soll und, stillhalten soll, so wie seine Spielfiguren. Ich finde es überflüssig, aber es ist nun mal drin und es gehört zur Spielmechanik.
Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass damals ein Konzept existiert hat, dass das Spiel in der Ego-Perspektive spielt und an diesem PS-Move-Controller gebunden ist.
Ja, und VR noch dazu.
Ja, und VR auch noch.
Ah ja, okay, ja.
Genau, wir spielen alle das Remake auf dem PC.
Mhm.
Das heißt, die Leute, die keinen PS4 oder 5-Controller benutzen, haben nichts damit zu tun.
Genau.
Und ist das nicht toll?
Naja, wir müssen ja trotzdem diesen Ruhighaltebalken immer in dem richtigen Kästchen, sag ich mal, behalten. Also aufpassen muss man in diesen Situationen ja dennoch.
Ja, sicherlich. Ist aber am PC vielleicht ein bisschen leichter als mit dem Controller. Das weiß ich nicht, ob das leichter ist. Das werden wir nochmal ausdiskutieren.
Ja, genau. Wir können drüber reden, wenn die Mechanik zum ersten Mal auftaucht. Ja.
Ja, ansonsten ist noch abschließend zur Mechanik zu sagen, dass das Spiel über Permadeath funktioniert und kein freies Speichern hat. Also wir können quasi vor wichtigen Entscheidungen oder wenn einer unserer Figuren stirbt, denn das ist die Prämisse des Spiels, hier kann jeder sterben und beinahe jeder überleben und wir können keine Szene nochmal spielen. Sondern wenn etwas passiert ist, dann ist es passiert. Und wir als Spieler müssen mit den Entscheidungen leben. Und das macht es manchmal ziemlich knifflig, gerade unter Zeitdruck bestimmte Entscheidungen zu treffen, Richtungen zu gehen. Wir bekommen, wie gesagt, immer mal wieder diese Entscheidung, geh links, geh rechts, geh dem Geräusch nach oder den Fußspuren, den schnellen und den langsamen Weg. Das sind so Sachen, die wir immer mal wieder, wir müssen uns auch zeitweise zwischen Personen entscheiden, mit denen wir interagieren wollen oder müssen. Und ja, das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst die Spielmechanik und die Technik dahinter.
Aber Fabian, letzten Endes, Unterschiede Original-Remaster, bis auf die bessere Grafik, gibt es da große Unterschiede?
Ich hätte gesagt, von der Steuerung und vom Erleben, ich kann jetzt nur für das erste Kapitel und den Prolog sprechen, sind mir jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube tatsächlich, dass die großen Änderungen hauptsächlich im Pacing, in der Porträtierung der einzelnen Figuren und so ein bisschen in der Heranführung zur Geschichte gelegt sind. Ich glaube, das war so Hauptaugenmerk.
So wie ich es erlebt habe, wurden auch einige Videosequenzen, insbesondere im Prolog und im ersten Kapitel, die damals vermutlich rausgeschnitten wurden, einfach wieder hineingefügt. Das werden wir gleich, glaube ich, im Prolog recht schnell erleben.
Ja, genau. Das ist vor allem im Prolog so. Danach wird das Spiel wieder sehr ähnlich dem Original. Und man muss dazu sagen, es sieht gut aus. Es sah damals gut aus auf der PlayStation 4. Auch das Remake sieht gut aus. Ob es 70 Euro gut aussieht.
Ja, genau.
Das mag man bestreiten, denn und man merkt auch natürlich ein bisschen, das Motion Capturing kam halt von damals. Die Schauspieler wurden nicht neu eingeladen, es gibt keine neuen Dialoge von den Schauspielern, also Hayden Panettiere ist nicht nochmal reingekommen und hat gesagt, ich nehme noch ein paar Zeilen auf. Man merkt so ein bisschen, dass diese Uncanny Valley halt auftaucht, manchmal mit den Charakteren.
Ach, ja.
Aber an sich ist es ein schön ansehendes Spiel.
Das Einzige, was ich mir ganz billig ergoogelt habe, ist, es gibt wohl ein neues, geheimes Ende. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin ja noch nicht durchs Spiel. Mhm. Wir werden sehen.
Ja, genau. Ringo, du bist der Einzige von uns, der das Spiel gar nicht kennt.
Genau.
Ja, jein, ich war so dumm und habe mir bei YouTube ein paar Spoiler um die Ohren hauen lassen. Ich kenne das Grundprinzip. Ja, aber so im Detail kann man mich noch richtig schön spoilern. Also reißt euch zusammen, Jungs.
Alles klar.
Genau, wir versuchen da nicht zu weit vorzugreifen und uns chronologisch durch das Spiel zu bewegen. Bevor wir jetzt tatsächlich starten, sei noch erwähnt, das Remake wurde von Ballistic Moon entwickelt und auch noch zu erwähnen ist, dass wahrscheinlich relativ zeitnah um die Veröffentlichung dieser ersten Folge auch ein gleichnamiger Kinofilm sowohl in Deutschland als auch in den USA erscheint oder vielleicht schon erschienen ist, der allerdings, wie ich bedauere, nur lose etwas mit der Gaming-Vorlage zu tun hat. Also er bedient sich nicht der Story aus dem Spiel, obwohl es sehr naheliegend ist, weil wir ja schon erfahren haben, dass echte Schauspieler für die Animation und auch für die Gesichter hergehalten haben. Somit wäre es natürlich naheliegend gewesen, genau die gleichen Schauspieler wieder zu engagieren, auch wenn die natürlich jetzt 10 Jahre älter sind. Aber man hätte das ja irgendwie erklären können, ein Sequel machen können oder irgend sowas. Aber nein, es ist eine ganz andere Handlung und es hat nur lose etwas und über 3 Ecken etwas mit dem Spiel zu tun, so wie das oft ist bei Verfilmungen von Games.
Ja, hier aber wirklich, anscheinend die Vorpresse sagt, hat fast nichts mit dem Spiel zu tun. Okay. Ich glaube, der Zusammenhang ist dann mehr so, ja, es ist ein Horrorfilm, ein Teenie-Horrorfilm, der halt so ähnlich wie Scream das gemacht hat, halt Teenie-Horrorfilme kennt.
Ah.
Also sich an hier und da am Genre bedient. Ob man das mag oder nicht, ich mag Scream sehr gerne. Das ist halt immer eine Persiflage gewesen, obwohl es auch selbst ein Horrorfilm war. Mal sehen, wie es wird. Wir können nicht drüber reden. Es ist noch nicht raus, während wir aufnehmen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Angucken werde ich mir auf jeden Fall. Also gar keine Frage.
Ja. Ja, ich mag diese selbstreferenzielle Metaebene von Scream. Wenn sie das bei dem Film zu Until Dawn auch aufgreifen, kann er trotzdem Spaß machen.
So, und das ist jetzt die Gelegenheit für mich, eine Lebensbeichte abzulegen. Ich habe Scream nie gesehen.
Oh.
Ja. Ja. Das ist tatsächlich schon ewig auf meiner Liste und ich habe es irgendwie immer aufgeschoben.
Also wenn du sowas wie Nightmare on Elm Street oder Friday oder sowas magst, nicht Friday, Freaky Friday vielleicht.
Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja.
Ja, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Vor allem Teil 1 und 2 sind ausgezeichnet.
Ich finde auch, dass sie echt gut gealtert sind. Manche Filme, die kannst du dir heute wirklich nicht mehr reinziehen. Aber das gehört echt noch zu den Klassikern, die man sich immer mal wieder gerne anschauen kann.
Ja, genau.
Ich kenne Scary Movie. Ich bin gespannt, wie sehr mich Scream noch überraschen kann.
Ja,
aber gut.
Das heißt, es wurde schon versaut für dich durch Scary Movie.
Wahrscheinlich, ja. Okay, dann lass uns starten mit dem Prolog. Wir starten das Spiel mit Klick auf neues Spiel und wir sehen erstmal einen schwarzen Bildschirm. Dieser füllt sich langsam mit Farbe. Ein Schmetterling erscheint und wir bekommen den Satz: Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann unter Umständen irgendwo auf der Welt einen Hurricane erzeugen. Das ist paraphrasiert vom US-amerikanischen Mathematiker und Meteorologe Edward Norton Lawrence, der damit den sogenannten Butterfly-Effekt oder Schmetterlingseffekt veranschaulichen wollte. Im Prinzip so eine Art Chaostheorie, dass eben eine Verkettung von Umständen bestimmte Ereignisse erzeugen kann.
Ja, fand ich sehr schick, ist visualisiert durch so leuchtende Linien, die sich über die Flügel des Schmetterlings ziehen, aufsplitten, halt je nach Entscheidung und so weiter und so fort. Mhm. Ist ein interessantes Game-Feature, finde ich immer wieder gut. Ich fand andere interaktive Filme, wie zum Beispiel Detroit Become Human, hat das noch viel mehr auf die Spitze getrieben, diese ganzen kleinteiligen Entscheidungen. Und Butterfly-Effekt kennen wir eigentlich alle spätestens seit dem gleichnamigen Film von 2004. Der sollte sich alle in unser popkulturelles Gedächtnis gebrannt haben. Ist jedenfalls bei mir so. Mhm.
Ja, bei mir auch so. Wir sind im richtigen Alter dafür.
Ha.
Genau, es gab noch ein paar andere Filme, die da in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Zuvor gab es ganz bekannt Lola Rent.
Stimmt.
Oder Donnie Darko, Minority Report und so weiter. Also da gab es schon einige andere Filme, die sich dem so ein bisschen bedient haben.
Ja, selbst Jurassic Park, die Chaostheorie, die von Goldblum erwähnt wird. Ich vergesse, wie sein Charakter heißt.
Ja, aber das Spiel beginnt, zumindest das Remake beginnt, mit einer Kamerafahrt bei Nacht aus einem tiefen, verschneiten Wald irgendwo in Nordamerika auf eine kleine, nur spärlich beleuchtete, ich muss mich korrigieren, sie ist gar nicht klein, eine sehr große Waldhütte. Ein Cabin, wie man wahrscheinlich in den USA sagen würde, aber das Ganze hat tatsächlich Hotelflair von seinen Ausmaßen und wir sehen, darin brennt Licht. Es ist jemand zu Hause, jemand hält sich darin auf und wir sehen eine junge Frau, die die Treppen herunterläuft im Außenbereich und Müll entsorgt. Und zugleich sehen wir einen Mann mit Anorak, der sie aus dem Wald beobachtet. Der Mann wirkt bedrohlich, wir können nicht sein Gesicht sehen, aber wir sehen, er hat eine Machete in der Hand, was natürlich nichts Gutes verheißt, denn wer lässt sich schon gerne nachts im Wald von einem Mann mit einer Machete beobachten? Es kommt zu einem Geräusch und die junge Frau, deren Name wir noch nicht kennen, bemerkt, dass irgendetwas in der Dunkelheit zu sein scheint.
Ich fand die Kameraperspektive total klassisch. Absoluter Genre-Standard, diese Beobachterperspektive, das Draufzoomen fast nur auf Hand und Machete, super, hat mir gleich gefallen.
Ja genau, aber das ist unser kleines Tutorial in diese berühmte Halt-Deinen-Controller-Stillsteuerung, denn es nähert sich ein Reh. Wir sind glaube ich im Februar des Jahres 2014 momentan. Und das Spiel erklärt uns, wenn du diese kleine Kapsel siehst, und das ist wirklich eine kleine Kapsel auf dem Bildschirm, dann musst du deinen Controller stillhalten, beziehungsweise für die Jungs, die jetzt keinen PS4 oder 5 Controller benutzen, dann musst du halt versuchen, einen Balken in einer Kapsel zu behalten. Der wird sich ein bisschen bewegen, nach links, rechts, oben, unten und wir müssen ihn einfach wieder da reinschieben. Und das kommt oft im Spiel vor.
Also ich habe es mit der Tastatur gemacht, WASD, und da war es recht leicht. Wenn der kleine Balken nach oben verschwindet, drückst du halt nach unten und so weiter und so fort.
Ist übrigens anders, muss ich dazu sagen. Anders als im Original. Diese Szene gibt es nicht im Original. Wir steigen etwas später ein.
Da habe ich direkt mal eine Frage zu euren Erfahrungen. Denn ich habe dieses Intro mit Sicherheit jetzt 4 oder 5 Mal im Zuge unserer Aufnahmen gespielt, weil ich mir einmal Notizen machen wollte und weil ich das Ganze auch nochmal für die Tonspuren aufgenommen habe. Und jedes Mal, ausnahmslos jedes Mal, bin ich bei dieser allerersten Prüfung gescheitert. Wie war das bei euch?
Oh, immer gewonnen.
Ja, wirklich, jedes Mal gewonnen?
Hier auch.
Aha, wow, okay.
Wir könnten mal sagen, was geschieht, wenn man gewinnt.
Genau, sie streichelt das Reh, es hüpft dann irgendwann trotzdem weg und verschwindet in der Dunkelheit.
Ja, und bei Tim, bei dir?
Bei mir rennt es halt einfach nur weg. Es schnauft auf, sie erschreckt sich und es haut ab.
Okay.
Also ganz grundsätzlich, bevor wir später nochmal dann irgendwie vielleicht die Erzählung ein bisschen durchbrechen, ganz grundsätzlich mal zum Unterschied hier im Prolog. Der Creative Director Neil McEwan hat mal gesagt, dass er eigentlich ursprünglich die Erzählung beibehalten wollte, aber sie hatten das Gefühl, dass gerade im Original der Prolog ein bisschen zu kurz kam und das Tempo an bestimmten Stellen zu stark zugenommen hat und sie wollten eben dieser familiären Bindung zwischen einigen Personen, die da in der Hütte anwesend sind, die die verwandt sind, denen wollten sie noch ein bisschen mehr Tiefgang geben und ein bisschen mehr Zeit geben, sich zu entwickeln und dass das Spiel das ein bisschen erzählen kann. Deswegen ist dieser Prolog deutlich anders als der zum Hauptspiel.
Das ist sehr interessant, denn er hat wahrscheinlich sogar recht. Ja, doch. Wir sollten vielleicht auch einfach jetzt der Person schon mal einen Namen geben, weil sonst hören wir den nicht. Es handelt sich hierbei um Beth oder Bethany.
Genau.
Und sie beschreiben wir jetzt einfach mal so ganz grob.
Sie hat etwas schulterlange schwarze Haare mit einem recht langen Pony, der ihr bis fast auf die Augenbrauen reicht.
Trägt eine Mütze, eine dicke Winterjacke. Natürlich, es ist kalt. Und sie ist anscheinend, du sagtest schon da, vielleicht Müll entsorgen. Sie ist aus irgendeinem Grund draußen, sie hat da irgendwas gemacht. Denn anscheinend neigt sich der Abend so langsam zu Ende hier. Hier sind ein paar Teenager eingetroffen, um ein wenig zu feiern in dieser Kabine in den Wäldern.
In der Kabine. Also ich habe es mir als Lodge notiert.
Ich
finde ich viel besser.
Ich wollte Cabin in the Woods
ja,
gerade so ein bisschen
Cabin. Du und dein Denglisch. Ja, wir haben dann einen Szenenwechsel ins Haus. Eine Party liegt hier in ihren letzten Zügen. Die Musik läuft noch. Die amerikanischen Jungs haben den Alk offenbar nicht vertragen.
Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen.
Und liegen hier verteilt auf den Sofas und auf der Arbeitsplatte. Eine weitere junge Dame räumt leere Flaschen und die klassischen roten Plastikbecher weg.
Oh ja, die Solo-Cups.
Die Bierpong-Cups, ja.
Genau. Die junge Dame ist hübsch, ähnlich hübsch wie die Dame von draußen. Dunkle Haare, schwarz gerahmte Hornbrille. Und sieht auch der Dame von draußen ähnlich.
Es ist gut, dass du das sagst. Ähnlich hübsch.
Ja, ähnlich hübsch.
Wir hatten gesagt, alle Charaktere werden von Schauspielern gespielt. Diese beiden Charaktere, die wir gerade genannt haben, werden von der gleichen Schauspielerin gespielt und auch motion gecaptured und gesprochen, denn das sind Zwillinge.
Das sind Beth und Hannah. Beth war die junge Dame, die draußen den Müll rausgebracht hat und Hannah ist ihre Zwillingsschwester, die hier drin noch ein bisschen aufräumt. Offensichtlich haben die beiden den Alkohol besser vertragen als ihr Bruder. Das ist nämlich einer der jungen Männer, der hier am Tresen eingeschlafen ist und ja seine nötige Bettschwere sich schon angetrunken hat.
Stimmt, jetzt da, wo du es sagst mit dem Alkohol, ich glaube, da die beiden, Beth und Hannah, sind ja eben die Zwillingsschwestern von diesem jungen Herrn, der den Alkohol nicht zu vertragen hat. Ich denke mal, dass die beiden vermutlich nüchtern geblieben sind, da die drei als Geschwistertrio ja nun mal eben die Kinder der Besitzer dieser Lodge sind. Und ja, wahrscheinlich wollten sie so ein bisschen die Vernunft wahren und aufpassen, dass nichts zu Bruch geht. Eben.
Na klar.
Keine Schande für die Eltern und so weiter.
Na klar.
Ja, und der kleine Bruder, es stellt sich später heraus, es macht Sinn, dass er ein bisschen mehr vielleicht gesoffen hat als die anderen. Das ist der Joshua oder Josh. Mhm. Das sind die drei Washington.
Genau.
So heißen sie mit Nachnamen. Und ja, das ist neu im Remake. Hannah und Beth helfen ihm auf die Couch. Das haben sie nämlich im Original nicht gemacht. Denn da ist einfach Joshua am Tresen am Pennen und der bleibt auch am Pennen.
Genau, hier wuchten ihn beide hoch und stolpern mit ihm rüber zur Couch. Und wir bekommen hier auch kurz das Gesicht von Josh zu sehen, nachmodelliert nach dem bekannten Schauspieler Rami Malek. Aber sie platzieren ihn auf der Couch vorm Kamin, sehr fürsorglich sind halt die Schwestern. Die eine der beiden geht wieder raus und bringt nochmal den Müll weg. Und die andere mit der Brille geht zum Laptop. Denn auf dem Laptop liegt eine Notiz, eine Art Liebesbrief, vorne mit einem Text und hinten drauf mit ihrem Konterfei gemalt. Ganz romantisch. Super.
Ja, auch. Das muss man wirklich bemerken, dass diese Zeichnung, dieses Porträt von Hannah ist es ja, wirklich absolut fantastisch gelungen ist. Und wir kommen da erst später zu, deswegen will ich da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Und ich weiß ja jetzt auch nicht, wie die Party verlaufen ist. Aber ich finde, da hätte Hannah schon etwas merken müssen. Dazu vielleicht mehr später.
Schwingt hier die Kamera schon über Chris, der auch irgendwie zu viel getrunken hat? Und dem sie eine Brille aufs Gesicht gemalt haben, obwohl er eigentlich an sich Brillenträger ist?
Ja. Ja, sehr schön.
Genau,
das ist auch eine Szene, die es so im Original nicht gibt, die aber zumindest am Anfang hier ein bisschen Humor in das Spiel einfließen lässt, das dem Spiel gerade hier zu Beginn ganz gut tut.
Genau, also wir haben jetzt mittlerweile vier Teenager hier quasi. Zwei sind betrunken und knocked out. Und Hannah hat anscheinend diese Notiz gefunden und ist auch entzückt und verschwunden.
Ja, und während Hannah nun diesen Liebesbrief liest und sich total freut auf ihre Bekanntschaft, die sie hier offensichtlich auch in dem Haus hat, sehen wir im Off so ein bisschen die anderen Teenager, die hier noch in dieser Lodge anwesend sind.
Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Sch, sch, sch.
Und zwar fange ich jetzt gar nicht mit Namen an. Wir erwähnen diese Charaktere alle noch. Es sind aber insgesamt noch ein paar weitere Personen, ein paar junge Damen, auch ein paar Herren natürlich. Und die haben offensichtlich ein Komplott geschmiedet. Keinen, ja, besonders bösartigen. Sie machen sich halt über Hannahs Naivität lustig, indem Mike, einer der jungen Männer, den wir später nochmal genauer porträtieren, ihr vermeintlich seine Liebe beichten möchte. Und alle anderen wollen sich da ein bisschen drüber lustig machen und sie aufziehen. Ursprünglich war das wohl geplant von Mikes Freundin, die nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, amüsiert darüber ist, dass Hannah offensichtlich ein Auge auf Mike geworfen hat. Ja, und sie hatte ein bisschen die Gruppe angestachelt und animiert, ihr eins auszuwischen.
Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt
Hannah ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M.
Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir.
Hey, ich gehöre überhaupt niemandem.
Na, aber sicher doch, Darling.
Das ist interessant, was du sagst. Ja. Denn es kommt mir so vor, als wäre es ursprünglich nicht von Mikes Freundin geplant gewesen.
Mhm, ja.
Das wäre Emily.
Ja.
Wir haben jetzt eine Menge Namen hier, wir kommen später zu den Leuten. Sondern von Jessica kam es, die aber, ich will es nicht weit vorgreifen, aber in 20 Minuten die Freundin von Mike ist. Die einzige Person, die da ist, die in diesem Komplott nicht so wirklich gut findet, ist momentan Sam. Oder Samantha, von Hayden Panettiere gespielt. Und sie sagt, ist doch nicht euer Ernst. Wollt ihr wirklich Hannah reinlegen, also diesen Fake-Liebesbrief und so weiter da lassen und diese ganzen Sachen? Warum tut ihr das an? Was soll das? Sie spielt nicht mit.
Mhm. Das ist richtig, ja. Ja, sie spielt hier so ein bisschen den Bedenkenträger und an sich geht es hier so ein bisschen um Eifersucht, um Besitzansprüche, darum den Turf abzustecken, um mal ein bisschen Jugendsprache zu verwenden.
Es ist Highschool-Bullshit, obwohl ist die alle 18 Jahre alt schon sind.
Ich kann die alterstechnisch auch alle nicht einschätzen. Sie sind für mich alle irgendwas zwischen 16 und 26. Ist immer schwierig für mich.
Die sind alle etwa 18 Jahre alt, kein Witz.
Ah ja, okay.
Ja, genau. Ist ein bisschen schwierig, weil die natürlich bei Produktionen alle schon volljährig waren oder die meisten der Darsteller. Und da wir das wissen als außenstehende Spieler, ist es mir damals schon schwer gefallen, die einzuschätzen. Ich kann da Ringo sehr gut nachvollziehen. Genau, und wenn ihr, liebe Zuhörer da draußen, jetzt nicht mitgekommen seid, Moment, was ist jetzt mit Mike und wer ist Jessica und wer ist nochmal Sam und ist Sam ein Junge oder ein Mädchen und so weiter? Keine Sorge, wenn wir in Kapitel 1 sind, bekommt jeder dieser Charaktere noch ein Porträt. Das ist jetzt für den Prolog überhaupt nicht wichtig, wie die aussehen und in welcher Beziehung die zueinander stehen. Es geht hier hauptsächlich, das sei ja nochmal erwähnt, um erstmal die Geschichte von Hannah und Beth und eben um ihren Bruder Josh, der aber sowieso ziemlich ausgenockt auf dem Sofa liegt. Und das Spiel gibt uns nun die Gelegenheit, einmal aktiv zu werden und in die Rolle von Beth zu schlüpfen. Wir erinnern uns nochmal kurz für alle, Beth war die junge Dame, die draußen den Müll rausgebracht hat, die sich beobachtet gefühlt hat zu Recht von einem möglicherweise Mann mit Machete und die das Reh gestreichelt hat. Und wir können jetzt mit ihr hier unten ein bisschen weiter aufräumen und zumindest hier diesen Erdgeschoss-Part dieser großen Lodge erkunden.
Genau, wir haben jetzt Gameplay. Ein wenig mehr als im Original, denn im Original waren wir, glaube ich, fast in diesen Raum eingesperrt, aber diesmal können wir sogar herausgehen. Was wir machen können, ist natürlich, wir können uns ein bisschen umgucken. Ja, wir haben Josh auf die Couch gelegt, das ist der Bruder von Beth, und wir können halt erkunden und es gibt halt so ein paar interaktive Momente für uns. Das erste, was ich halt gemacht habe, als ich das Remake gespielt habe, bin erstmal rausgelaufen, denn das konnte man im Original nicht, und habe mich draußen umgesehen und bin da auf meinen ersten Totem halt gekommen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist, über Totems zu reden.
Ja, dann lass doch. Wenn du ihn gefunden hast, dann sprechen wir über die Totems in diesem Moment, genau.
Die Totems, das sind quasi Collectibles, die ein wenig die vierte Wand durchbrechen. Das heißt, wir finden halt wirklich ein aus Holz geschnitztes Totem. Wir müssen es ein bisschen in der Hand rumdrehen, bis wir irgendwie einen bestimmten Punkt finden. Und dann kriegen wir eine Vision.
Ah!
Und je nachdem, was für ein Totem es ist, es könnte ein Todestotem sein oder ein Pass-auf-Totem oder ein ich zeige dir den richtigen Weg-Totem. In diesem Fall ein Todestotem, zeigt uns eine Vision und wir sehen, wie sie selbst, wie Beth selbst, stirbt, indem sie anscheinend mit ihrem Kopf auf einem Stein landet, von einer großen Höhe. Und das sieht so nach Genickbruch oder innerer Blutung aus und sie ist tot. Das ist für den Spieler. Beth sieht das nicht. Dieses Totem wird dann auch nicht mehr erwähnt. Sie hat kein Totem gefunden und eine Vision gehabt. Das ist nur für uns, damit wir wissen, ach, das könnte geschehen. Denn diese Totems sollen halt uns sagen, was in der Zukunft theoretisch geschehen könnte und uns darauf hinweisen, ob wir es vielleicht nicht verhindern könnten.
Ich fand diese Szene so schnell geschnitten, ich habe gar nicht erkannt, wer das da ist.
So, du kannst das dir immer wieder ansehen, wenn du auf, ich glaube, den linken Button drückst oder okay, auf dem PC, auf Escape wahrscheinlich oder so, ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist vollkommen richtig, genau. Du hast es schon beschrieben, es soll im Prinzip dazu dienen, uns da so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was potenziell passieren kann in dem Spiel, aber nicht muss. Und was ich nochmal wichtig finde zu erwähnen, ist, dass du auch gesagt hast, das ist nicht für die Spielfiguren, denn sie hat ja hier, oder wir haben ja offensichtlich ihren Tod gesehen und normalerweise müsste ja, oder könnte man erwarten, dass eine Figur total aufgebracht wäre, wenn sie plötzlich draußen eine Vision hätte von ihrem eigenen Ableben. Aber das ist sie nicht. Sie erwähnt das auch nie und auch unter den Spielfiguren werden niemals diese Totems thematisiert im Spiel. Also die sind ausschließlich für uns, das ist korrekt.
Nein, es ist korrekt und es ist manchmal komisch, dieses ist komisch, wenn ich jetzt Kojima erwähne, aber wir haben Metal Gear Solid gemacht, dieses durch die vierte Wand brechen, weil irgendwann finden wir so ein komisches Plakat, wo drauf steht, wie die Totems halt beschrieben sind und dass sie von karnischen Eingeborenen kommen, von Indianern kommen und so weiter. Und man liest drüber, ach, das schwarze Totem bedeutet Tod und das rote Totem bedeutet dies und das. Und die Charaktere lesen das und reden drüber so ein bisschen, aber immer wenn wir eins finden, reden sie nie drüber. Also das ist ein Collectible für den Spieler und nicht für die Figur.
So, Marius, wir gehen wieder rein, ist kalt draußen und ganz allgemein muss ich sagen, diese Hütte, diese Lodge ist dekadent riesig.
Oh ja.
Da könnten wahrscheinlich 3 Familien drin leben. Es ist zwar alles im Berghüttenstil, viel Holz und Geweihe an der Wand, der Kamin ist gemauert aus grob gehauenen Feldstein, aber es ist halt alles so over the top, so, wie sagt man, larger than life. Man merkt schon, dass die Familie Washington eine Menge Kohle haben muss.
Ja, der Kamin, oh Gott, in beide Seiten offen.
Ja.
Richtig, beide Seiten offen und wir können auch hinter den Kamin gehen, denn dahinter ist nochmal ein Bereich und hier finden wir auf einem Tisch eine Digitalkamera mit ein paar Fotos vom Abend drauf. Man sieht hier den Abkacker. Wie heißt er? Nicht Josh, sondern der andere, der
Chris,
angemalt
Chris,
wurde.
Chris, genau.
Chris, ja, ja. Er wurde fotografiert, natürlich. Hier habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, Digitalkamera, Fotos, haben wir nicht schon Smartphone-Ära? Wann genau spielt das Spiel? Mhm. Aber Smartphones kommen später noch.
Ja.
Ja. Und ansonsten können wir den Bereich weiter erkunden. Wie gesagt, Josh liegt auf der Couch, der andere angemalte Typ Hacketüten zu in der Nähe, auf der anderen Couch. Er stößt sogar eine Flasche um. Wir erschrecken uns. Und dann gehen wir weiter in die riesige, offene Küche.
So riesig.
Ja.
Die haben irgendwie 7 Küchenzeilen oder so. Da, kein Witz. Also, es ist ja riesig.
Absolut.
Vor allem für so eine Waldhütte auf einem Berg. Du hast da wirklich eine Küchenzeile in der Mitte und dann nochmal ringsrum herum, also nochmal 4 weitere. Absoluter ja, Wahnsinn.
Richtig teure Marmorplatten, Edelstahl, Kühlschrank. Aber alles ist hier zugemüllt mit Pizzaresten, Flaschen und Bechern. Lichtquellen, das sollten wir dazu sagen, sind hier generell ein bisschen rar. Klar, wir haben das Kaminfeuer, ein paar kleine Lichter sind an. Aber ansonsten ist hier ein gedämpftes Licht, eine gedämpfte, ruhige Atmosphäre.
Mhm.
Ja, genau.
Was mich noch wundert, ist, wir sehen auf einer der Riesenflächen dieser exorbitant großen Küche, dass sie dort ein Notebook platziert haben mit so kleinen, ja, diese typischen Notebook-Lautsprecher, die man hat mit einem leichten, dünnen Klinkekabel links und rechts, die wahrscheinlich jeweils, weiß ich nicht, 30 Gramm wiegen. Den nutzen sie fürs Musikhören. Und das hatte mich wohl noch ein bisschen gewundert, denn in dieser ganzen Riesenhütte, die für mich gefühlt irgendwie nur aus Wohnzimmern bestand, dass sie dann auf diese Art von technische Lösung zurückgreifen mussten.
Wir können jetzt drüber reden oder später, aber die Hütte gehört den Eltern von Josh, Beth und Hannah.
Genau.
Die anscheinend Geld haben.
Ja, ja.
Und Josh, Beth und Hannah und ihre 7 anderen Freunde kommen da an mit Rucksäcken und so weiter über eine Seilbahn, wie wir später rausfinden. Die bringen nicht so viel Equipment mit. Ich glaube, die bringen das Nötigste mit, was sie tragen können.
Ja, aber genau das meine ich, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich, wenn ich so stinkreiche Eltern habe, dass ich wirklich noch so ein kleines Lautsprechersystem mitnehmen muss. Ich hätte echt gedacht, dass die Familie Washington, die so gut betucht ist, mit Sicherheit auch wohl einen Sinn für gute Audioqualität in ihrer Ferienhütte hätten.
Ja, aber das kann genau das sein, dass die Leute zum Entspannen dahin kommen und nicht zum, weißt du, Death Metal hören. Also, dass sie, absolut irrelevant für die Eltern war, wie die Musikqualität ist, weil da ist nie Musik gelaufen. Die sind da immer da gewesen, um einfach mal zu sagen, tschüss vom Leben.
Ja, wohl, das stimmt natürlich. Man sieht auch nirgendwo irgendwie eine große Schallplattensammlung oder irgendwas dergleichen. Mhm. Das ist wohl richtig. Das ist wahrscheinlich wirklich eher größtenteils als Rückzugsort und als Jagdhütte verwendet worden, denke ich mal.
Es ist beeindruckend, wie viel Alkohol sie mitgebracht haben. Ich meine, sie trinken harten Alkohol, deswegen sind es weniger Flaschen. Wir trinken hier Whisky anscheinend.
Naja, die Familie hat ja auch, wenn wir die Küche weiter erkunden, gibt es ja hier auch einen eigenen Kühlschrank nur für die Getränke. Also ich denke, gerade was die Getränke angeht, wird schon einiges hier gewesen sein. Aber es ist natürlich so, dass, wie ihr schon sagt, es gibt hier nicht so viel Hightech, zumindest nicht auf den ersten Blick. Was allerdings für uns viel interessanter ist, ist gar nicht so sehr das technische Equipment, sondern eher, was sich so zwischen dem technischen Equipment beziehungsweise zwischen dem Laptop befindet. Denn den Brief, den Hannah vorhin gefunden hat, den ihr jemand zugesteckt hat, den können wir hier finden und selber unter die Lupe nehmen.
Oh mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor?
Und genau da darauf wollte ich hinaus, als ich das gerade schon mit Hannah erwähnte. Ich finde, Hannah hätte da schon merken sollen, dass was faul ist. Denn wenn wir uns diesen Brief ansehen, ist einmal nicht nur das Porträt auf der Rückseite, das ist ja wirklich wahnsinnig gut geworden. Das hätte natürlich auch im Laufe des Abends gemacht werden können, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich finde, diese Schrift, diese Handschrift auf dem Brief, die... Ich hoffe jetzt nicht, dass es sexistisch wirkt, aber die sieht sehr, sehr weiblich aus und die sieht nicht danach aus, als hätte sie der Jahrgangssprecher, der auch noch der Football-Obermeister ist, als hätte er sie geschrieben.
Ja, das ist interessant. So, wir wissen, das ist ein Komplott. Mike hat das nicht selbst geschrieben, obwohl er auch Teil des Komplottes ist. Das wissen wir. Ich persönlich denke, die Idee ist halt erstmal, wir bedienen ein paar Teenie-Horror-Truppen hier.
Ja.
Und zweitens, Hannah ist echt verliebt in Mike.
Er sieht aber auch gut aus.
Und weißt du, dann ist alles egal. Oh, Mike will mich sehen. Mike will sich privat mit mir treffen, denn das ist genau, was drinsteht in dieser kleinen Notiz.
Ja,
ich würde dich gerne heute Abend alleine sehen, auf meinem Zimmer. Und dann sagt sie sich, ja. Und sie ist aufgeregt und sie denkt nicht drüber nach, denn sie ist losgestürmt quasi in ihr eigenes Zimmer, um sich schön zu machen, nach dem Motto. Ne? Mhm. Und wir finden es halt als Beth, als ihre Zwillingsschwester und denken uns nur, fuck. Weil Beth weiß sofort, was los ist. Oh nee, was tut die ihr?
Sie hat den Braten gerochen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, richtig. Sie riecht Lunte. Hannah ist ja mittlerweile nach oben gegangen.
Ja.
Hat beim nach oben gehen auch schon Mike so ein bisschen zugezwinkert und ist jetzt in ihrem Zimmer, donnert sich auf, sexy Outfit, Schmuck, Make-up. Es gibt hier so eine Montage, unterlegt mit poppiger und ermutigender Musik. Sie nimmt noch einen Schluck aus einem roten Becher, sich Mut antrinken und freut sich halt auf ihr Date. Mhm. Und währenddessen bereitet der Rest der Schweinebande den Streich vor. Sie präparieren das Zimmer von dem Typen, von Mike scheinbar, mit dem sie sich treffen will, mit roten Lichtern. Mhm. Einige verstecken sich im Wandschrank hinter so Lamellentüren. Sie haben so eine Stabkamera dabei. Es ist alles schon sehr fies. In dem Moment hatte ich sehr gehofft, dass einige davon bald sterben.
Ja, du hast schon recht. Man kann eigentlich in dem Moment, wissen wir als Betrachter, als Zuschauer, denn das sind wir hier in der meiste Zeit dieses Prologs, wir sind Zuschauer, dass das bestimmt sehr unangenehm enden wird und wir wissen einfach, worauf es hinauslaufen wird. Und wir sehen das Verderben und wir sehen, dass niemand es auffällt und alle, tolerieren zumindest diesen Streich oder fördern ihn aktiv herbei. Wie du eben schon gesagt hast, während der Streich vorbereitet wird, sehen wir auch Hannah, die sich ein neues Oberteil angezogen hat, eine schwarze Bluse mit weitem Ausschnitt, einer Goldkette, die sie sich nochmal umgelegt hat. Sie notiert sich noch ein paar Zeilen in ihrem Tagebuch vermutlich und ist wirklich aufgeregt. Wir sehen nochmal eine Kamerafahrt, die so ein bisschen über ihre Schulter geht und sehen, dass sie ein Schmetterlingstattoo hat. Das wird später nochmal wichtig. Und ja, das Unheil nimmt dann seinen Lauf.
Das fiel mir auch sofort auf, das wirkte quasi so wie ein Wink mit einer ganzen Soundfabrik vom Spiel, dass sie unbedingt nochmal diesen Schmetterlingseffekt mit reinbringen wollen, denn nicht nur gab es ein Schmetterlingstattoo von Hannah, sondern auch ihr ganzes Zimmer ist mit Schmetterlingen bespickt, die auch auf so einer Art, ich würde jetzt mal tippen, so französisch-barock verschnörkelter Tapete verziert sind, die auch so eine Art Verzweigung darstellen, wenn man ganz viel möchte. Was ich aber auch noch interessant finde, Ringo, du sagtest, die Musik, die da unterlegt sei in dieser Montage, sei aufmunternd und poppig. Und da ich das Spiel bisweilen gänzlich ohne Musik spielen musste, hatte ich natürlich gar keine Audiokulisse, die mir zur Verfügung stand. Und für mich wirkte diese Montage komplett psychopathisch.
Wir müssen dazu sagen, Tim spielt das ohne Musik, weil er den Ton aufnimmt, den wir reinschneiden werden für euch. Also die sauberen Gespräche und so weiter. Der arme Tim.
Ja. Der arme Tim. Aber ist irgendjemandem mal aufgefallen, wie gut Hannah eigentlich aussieht?
Ja, so gut wie Beth vielleicht.
Also, ja, aber wesentlich besser als Emily.
Also, ja, also wir können uns...
Es sind ja unterschiedliche Typen.
Sind wir jetzt auch in dem Highschool-Ding, müssen wir jetzt echt sagen, wer hübscher ist?
Wir tauchen da voll mit ein.
Also, wir können nachher nochmal Bezug nehmen auf die Optik. Wir müssen aber über Hannah und Beth müssen wir jetzt schon sprechen. Das müssen wir einfach jetzt schon während des Prologs. Und ich lege mich mal fest, die Damen hier sind alle gut aussehend. So, Ende. Hannah betritt jetzt in der Sequenz das Zimmer von Mike.
Mike.
Hey, Hannah.
Hab deine Nachricht bekommen.
Schön, dass du hier bist.
Wir wissen, Mike ist hier nicht alleine, aber für Hannah sieht es natürlich erstmal so aus. Er sitzt ein bisschen wie bestellt und arrangiert, Beine überschlagen in seinem Sessel und Hannah ist ganz aufgeregt. Man sieht's ja an, sie grinst über beide Ohren.
Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird.
Und dann sehen wir aus einer anderen Perspektive, nämlich aus dem Wandschrank, bereits Smartphones, die aufnehmen, einen Videoclip erstellen. Und ja, die arme Hannah da so ein bisschen in ihr Verderben laufen lassen. Ein paar der Teenager versuchen etwas zu erspähen.
Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus.
Nämlich, dass die gute Hannah offensichtlich der Sache voll auf dem Leim gegangen ist und bereits beginnt sich zu entkleiden, ihre Bluse aufknüpft. Und das ist der Moment, in dem zum Glück Sam in den Raum platzt. Wir erinnern uns, das ist die einzige, die von diesem ganzen Komplott nicht so begeistert war und ich sag mal in letzter Sekunde einschreitet, bevor es hier vielleicht noch unangenehmer wird für Hannah.
Mhm. Hannah, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay?
Das ging ein bisschen weit, aber...
Mike!
Mann!
Oh, ihr seid echt arschig.
Wisst ihr das? Hannah!
Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich das Kind hier schon in den Brunnen gefallen, hahaha, Wortspiel, denn Hannah ist natürlich völlig geschockt, wie ihre vermeintlichen Freunde ihr sowas antun können und sie so einer Peinlichkeit aussetzen, denn immerhin ist das alles auf Video und wir wissen einmal auf Video, beziehungsweise vielleicht sogar auf Social Media, wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht sogar gestreamt haben, kriegst du das nicht mehr weg und sie ist hier verzweifelt und rennt peinlich berührt, gekränkt davon. Und wie sich das natürlich für so einen Teenie-Horrorfilm gehört, nicht einfach nur in ihr Zimmer und schließt sich ein. Nein, sie rennt weinend, ohne Jacke, aus dem Haus.
Ja, sehr leicht bekleidet. Aber ich muss auch sagen, ich finde da Hannahs Verhalten auch an sich recht fragwürdig. Denn ich sag mal, klar, Mike hatte gesagt, in der Notiz stand irgendwie sowas, keiner versteht mich so wie du oder so, ich warte auf dich um. Mhm. Und natürlich ist es irgendwie eine Anmache. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schon erschreckend, dass, obwohl Hannah weiß, dass Mike mit seiner Freundin da ist, geht sie nicht nur extrem leicht bekleidet in sein Zimmer, sondern als Mike ihr vorschlägt, hey, lass uns vielleicht mal ein bisschen rumknutschen und sehen, was drauf wird, ist das allererste, was sie macht, sich halb auszuziehen.
Ja, sie ist halt naiv. Sie ist jung, naiv. Ich stoche jetzt mal im Dunkeln. Vielleicht ist es sogar ihre erste große Liebe und unerfahren und naja, und dann wissen wir alle, dann setzen die Hormone ein und man sieht nur noch rosane Schmetterlinge und das Kribbeln, naja, und dann denkt sie halt einfach nicht nach.
Vermutlich.
Sie ist ja scheinbar hier in dieser Runde von allen die Unerfahrenste, die Naive, denn Beth hat ja auch, als sie den Liebesbrief gefunden hat, kommentiert und hat gesagt, oh, was hast du dich da wieder reinbegeben, Junge, also meine liebe Schwester. Also sie wird hier offensichtlich auch als naiv, als unschuldig porträtiert.
Es scheint schon typisch für sie zu sein, das Recht, ja.
Wie gesagt, Hannah rennt aus dem Haus mitten in der Nacht. Es ist 2 Uhr nachts in der Früh, im Februar, verschneit. Es ist kalt und wir als Beth sind immer noch unten im Erdgeschoss und sehen aus dem Wohnzimmer-Küchenfenster, wie jemand bzw. unsere Schwester das Haus verlässt.
Was ist denn los? Wo will sie hin?
Ach, alles gut, sie versteht nur keinen Spaß.
Es war nur ein Spaß, Han.
Was habt ihr getan?
Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur Spaß.
Ihr Idioten!
Sollen wir ihr jetzt nachlaufen?
Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike.
Und nun haben wir die Möglichkeit, das erste Mal eine Entscheidung zu treffen. Wir sind immer noch im Prolog, das ist immer noch Tutorial. Was hier passiert, hat jetzt noch nicht so große Auswirkungen. Aber wir könnten uns hier entscheiden, entweder Josh versuchen zu wecken, unseren Bruder, oder unsere Jacke zu nehmen und die Verfolgung aufzunehmen. Nur mal so aus Interesse, was habt ihr gemacht?
Also ich habe versucht, Josh zu wecken. Funktioniert nicht. Der ist weg, der Kollege.
Ja.
Genau, und draußen steht bereits die ganze Meute, warum auch immer. Sie versuchen so ein bisschen, sich vor der Schwester zu rechtfertigen, vor Beth. Aber niemand folgt Hannah, außer eben ihre Schwester.
Genau. Das ist wieder ein bisschen anders jetzt als im Original, was kommt.
Ah, okay.
Denn im Original spielen wir nun für eine Weile als Beth und erkunden und können hier den ersten Todestotem finden. Mhm. Aber den haben wir jetzt schon gefunden, halt hinterm Haus. Und machen das nicht. Wir werden da hier ein bisschen mehr durch eine längere Zwischensequenz gejagt.
Wir übernehmen hier die Steuerung, rennen durch so ein kleines Waldschlauchlevel. Es gibt einige Jumpscares, laute Geräusche, Vögel. Fabian, da habe ich mich sehr gewundert über deine Spielauswahl. Ich weiß ja, wie sehr du Jumpscares hast.
Ja.
So Jumpscares war auch ich betitelt es jetzt einfach mal als Mechanik, die zu dieser Zeit, so 2014, 2015, das war ja wirklich absolut der Schrei. Ne? Wenn du dein Spiel als Horrorspiel deklarieren wolltest, brauchtest du ein paar gute Jumpscares und das war es irgendwie.
Ja.
Ne?
Das ist ja, genau, das ist ja ungefähr die Zeit auch von Slenderman. Das war ja so das populärste Jumpscare-Spiel zu dieser Zeit. Aber ich finde, wir wollen jetzt mal gar nicht so viel Pacing hier rausnehmen aus dieser Szene, dass es sich bei Until Dawn einigermaßen in Grenzen hält mit den Jumpscares.
Die sind auch schlüssig, wie die Vögel, die du aufschreckst, weil du halt mitten in der Nacht durch den Wald rennst. Das ist halt einfach schlüssig. Ja,
und häufig kundigen sich bestimmte Dinge auch durch Geräusche an und so weiter. Also, ja. Aber Ringo, fahr mal fort. Wo begeben wir uns denn hin, wenn wir hier durch den Wald laufen?
Ja, ab einem gewissen Punkt zückt sie ihr Smartphone, um den Spuren ihrer Schwester im Schnee zu folgen. Es ist ein Baum umgestürzt. Wir kriegen hier eine kleine Spielmechanik mitgegeben. Wir kriechen drunter durch. Und dahinter, da finden wir eine verlassene Berghütte und zwei weitere kleine Jumpscares. Ich glaube, das Reh taucht nochmal auf. Aber egal. Bei einem der lauten Geräusche hat sich auch wieder eine Person an der Kamera vorbeigeschoben. Also wir sind eventuell wieder unter Beobachtung. Aber wie gesagt, Levelschlauch, verfallene Hütte. Wir haben das Licht unserer Handylampe. Die Tür der Hütte schlägt auf und zu und dann mit Wucht einmal komplett zu. Wir nähern uns zögernd und drücken die Tür wieder auf. Betreten die Hütte. Eine Kiste fällt aus dem Regal. Eine Dose Thunfisch rollt uns vor die Füße. Und dann bricht feuriges Chaos aus. Ein Flammenstrahl schlägt Beth entgegen. Und wir nehmen als Spielfigur die Beine in die Hand.
Und das ist, Marius, wenn wir uns jetzt recht erinnern, doch anders als zum Original, richtig?
Ja, genau. Das geschieht eigentlich nie im Original. Im Original im Wald sehen wir halt jemanden mit einer Maske halt, mit so einer...
So eine Gasmaske oder was?
Gasmaske, genau. Und Flammenwerfer zwischen den Bäumen herumspicken.
Ja.
Und benutzen halt hier, und das gefällt mir sehr gut, unser Handy als Taschenlampe, wie man es machen würde heutzutage.
Genau, wir sind jetzt natürlich als Spieler und auch logischerweise als Figur, Beth, völlig schockiert über diesen Flammenstrahl, der uns entgegengeschossen ist, über diese Feuerlanze, und nehmen die Beine in die Hand und bestreiten jetzt unsere Flucht. Wir rennen hektisch durch den Wald und nun werden wir uns an die Spielmechanik der Quicktime-Events herangeführt, denn es gibt hier gelegentliche Hindernisse, die es zu überwinden gilt, und hier müssen wir schnell entscheiden. Drunter durch, drüber weg, rechts oder links vorbei. All das sind Entscheidungen, die wir hier treffen können. Es gibt auch eine Entscheidung, wo wir schnell oder sicher wählen können. Das ist dann meistens, wenn wir einen schnellen oder einen sicheren Weg wählen können. Die unterscheiden sich darin, dass der schnelle Weg eben schneller ist, aber dadurch auch die vielleicht folgenden Quicktime-Events schwieriger sind, während natürlich bei dem sicheren Weg wir länger brauchen und vielleicht möglichen Häschern nicht schnell genug entkommen können. Das sind alles Eventualitäten, die wir abwägen müssen in Sekundenbruchteilen. Und an einer Weggabelung müssen wir uns auch entscheiden. Folgen wir den Geräuschen oder den Fußspuren? Wir können uns hier für die Geräusche oder die Fußspuren entscheiden. Wie seid ihr vorgegangen?
Ich habe mich auf jeden Fall für die Fußspuren entschieden, denn wie wir bereits im restlichen Wald gesehen haben, gibt es hier sehr, sehr viele Tiere. Und wie vielen Rehen und Hirschen man unterwegs begegnet ist, fand ich extrem interessant. Und deswegen waren die Fußspuren die logische Wahl.
Und ja. Stellt sich raus, es waren Rehe und Hirsche.
Genau,
ja. Also ich persönlich habe die Sequenz mehrfach gespielt, habe alles durchprobiert, weil ich dachte, hier hätte das schon irgendeinen Einfluss darauf, wie der Prolog endet.
Ich kann es dir sagen, nein. Also alles, was hier im Prolog passiert, hat keinerlei Auswirkungen auf das spätere Spiel. Es dient lediglich dazu, dem Spieler die Spielmechaniken beizubringen, ohne dass er sofort schwere Konsequenzen erfährt. Ich finde das nur fair, ich finde das in Ordnung, denn das Spiel wird schon früh genug an uns herantreten und uns mit unseren Entscheidungen konfrontieren. Was hier passiert, egal wie wir uns entscheiden, wir finden irgendwann unsere Schwester Hannah. Weinend, im Schnee sitzend, sie friert, die Arme vor dem Körper verschränkt. Und wir sind endlich mit ihr vereint. Zumindest das ist uns geglückt, auch wenn wir natürlich immer noch verfolgt werden. Und da sie friert, gibt Beth ihr die Jacke ab. Hannah, es dauert nicht lange und wir sehen ganz kurz aus der Verfolgerperspektive, eine Art Thermalsicht. Also plötzlich nicht mehr einfach nur einen menschlichen Häscher mit Machete, sondern wir sehen plötzlich, die Umgebung wabert rot und die beiden Damen, Hannah und Beth, die leuchten auffallend, was ist das, weiß, bläulich. Also man sieht eindeutig deren Konturen, deren Umrisse. Es wirkt so ein bisschen wie Thermalsicht, aber wahrscheinlich ist es das nicht ganz. Und auch die beiden Damen scheinen zumindest schemenhaft im Dunkeln zu sehen, was da auf sie zukommt.
Ja, ich fand, das war schon wieder so eine großartige Hommage an die Horrorfilmklassiker, wie auch Ringo das vorhin erwähnt hatte, mit der Ansicht auf die Machete, mit diesem Close-up auf die Machete. Mhm. Es war irgendwie so hatte mich so ein bisschen an Evil Dead oder Tanz der Teufel erinnert, ne? So eine richtige klassische Horrorfilm-Szene.
Genau, das Böse kommt aus dem Wald.
Genau.
Ja, ich hatte hier eher Predator-Vibes, aber gut, okay.
Ja. Die beiden Damen ergreifen die Flucht. Interessanterweise kommen sie wieder zu einer Hütte und da bin ich mir nicht sicher, ist es die gleiche Hütte, die wir vorhin betreten haben mit der Feuerlanze oder ist es wieder eine neue Hütte? Ich kann es nicht genau sagen.
Das ist doch eine Brücke, oder nicht?
Nee, es war nochmal eine Hütte. Ich habe es mir genauso notiert, Fabian. Ist es dieselbe oder ist es eine andere Hütte? Ich weiß es auch nicht.
Auf jeden Fall stürzt Hannah hier beim Betreten der Hütte. Wir sehen in einer ganz kurzen Sequenz, dass ihr das Smartphone aus der Tasche fällt und durch zwei Bodendielen hindurchgleitet und irgendwo in die Tiefe stürzt. Wir wissen jetzt nicht genau, liegt es einfach nur 10 cm tiefer über dem Estrich oder liegt es irgendwo im Keller? Offensichtlich hat diese Szene noch Relevanz. Wir wissen es nicht. Ansonsten gäbe es wahrscheinlich diese Kamerafahrt nicht. Und wir verlassen auf der anderen Seite auch wieder diese Hütte und befinden uns nun an einem Abgrund.
Genau, Sackgasse, eine tiefe Schlucht direkt vor uns. Unser Verfolger nähert sich und betrachtet Hannah und Beth aus der Ich-Perspektive. Alles in roter Nachtsicht kombiniert eben mit diesen leuchtenden Körpern. Die beiden Schwestern halten sich an den Händen und Hannah stürzt, warum auch immer, über die Klippe. Klar, sie weichen zurück und zieht Beth mit sich. Diese kann sich an einer der Wurzeln festhalten und kann Hannah mit der anderen Hand halten. Das erfordert natürlich viel Kraft. Und aus dieser unglückseligen Perspektive sehen wir, wie oben ein Feuerstrahl über die Felsen, über die Klippen züngelt. Mhm. Und wir wundern uns, was ist hier eigentlich los? Was verfolgt uns da? Ein Drache?
Ja, dann sehen wir schon den vermeintlichen Antagonisten. Die Kamerafahrt schwenkt so ein bisschen nach oben, also die Hand von Beth entlang und zeigt nach oben aufs Klippenende. Und dann lugt halt so ein Typ darüber hinweg. Der hatte eine seltsame Brille, sieht aus wie so eine Schutzbrille, fast wie so eine Schweißerbrille und eine Maske an. Und hinten auf dem Rücken sind zwei große Tanks geschnallt. Also es wird einem sofort klar, hey, das muss ein Typ mit einem Flammenwerfer sein.
Mhm. Genau, was erstmal total surreal wirkt hier.
Richtig.
Ball, völlig abgelegen.
Völlig fehl am Platze. Und er streckt ihnen die Hand raus und dann geht's zur nächsten wichtigen Entscheidung. Die auch wieder eine sehr, sehr klassische Entscheidung. Lasse ich jetzt die Wurzel los oder lasse ich meine Schwester los?
Ich fand, man konnte hier schon erste Schlüsse ziehen. Das konnte ich jedenfalls. Er streckt uns ja die Hand entgegen. Er möchte uns retten.
Ja.
Er ist eventuell der Jäger und nicht der Antagonist. Aber ich weiß nicht, Fabian, ob ich damit schon zu viel sage. Im Notfall müssen wir es rausschneiden.
Nein, Quatsch. Du spielst ja eh zum ersten Mal.
Ja.
Mhm. Aber mir kam es auch so vor, der will uns helfen. Mhm. Aber ja, unsere Wahl ist, wir lassen komplett los und wir fallen beide in unseren Tod, vermeintlichen Tod, oder wir lassen nur unsere Schwester los.
Na komm, wer von euch Schweinebacken hat die Schwester runterstürzen lassen?
Hab ich nicht.
Nee?
Ich hab mich mitgeopfert.
Okay. Ich hab beides getan.
Ich hab auch beides ausprobiert. Es endet letzten Endes gleich. Wir stürzen beide in den Tod, etwas verzögert, je nach Entscheidung. und schlagen halt hart mit unserem Schädel auf den Felsen, so wie wir es gesehen haben bei dem Todestotem. War das so, Marius?
Ja, genau. Ja, genau, richtig. Ja. Wir sterben genauso wie prophezeit.
Hervorragend.
Das Orakel von Delphi hatte recht.
Ja. Super. Mhm.
Ja, und genau hier endet plötzlich und abrupt dann auch der Prolog. Wir befinden uns nun als Spieler nicht mehr im Wald. Wir wissen nicht, wie es hier weiterging. Wurden die gefunden? Wer ist dieser ominöse Fremde mit dem Flammenwerfer? Was ist aus den anderen Teenagern geworden? Sondern wir befinden uns hier offensichtlich in einer Art Büro.
Im Büro eines gewissen Dr. A.J. Hill. Mhm. Wir haben hier viel Holz. Holzverkleidung, polierte Möbel, alles ist antik. Kunst an den Wänden, ein roter Matrix-Ledersessel, ich bin ganz neidisch. Und Dr. Hill wird hier von dem großartigen Peter Stormare gespielt. Ich bin ein großer Fan. Bekannt aus...
Wird er so ausgesprochen, Ringo?
Peter Stormare, ja, nicht Stormare oder wie du das immer sagst, du Jack.
Ja, Peter Stormare.
Nein... Der Meister der osteuropäischen Dialekte, Akzente, egal, bekannt aus Big Lebowski, Konstantin, Minority Report und Quake 4.
Ja, aber schön, dass du Konstantin nochmal erwähnst.
Das ja, ist so ein immer wieder gern. Ja. Absolut.
War er nicht auch in John Wick?
Es kann sehr gut sein. Er ist so ein Charakterschauspieler halt. Er hat nie die Hauptrolle, aber er hat immer markante Nebencharaktere gespielt.
Ja, ja, ja. Ich hatte ihn das erste Mal bei Prison Break gesehen und fand ihn da auch damals fantastisch.
Stimmt, da spielt er auch mit.
Es ist aber interessant, wie es aufgebaut ist, denn wir sitzen vor ihm am Pult, aber wir sind in der Ego-Perspektive.
Wir wissen nicht, wer wir sind, genau.
Genau. Und wir können auch ein bisschen rumgucken mit dem rechten Stick und so weiter, wie es oder mit der Maus. Aber unsere Hände, naja, Handschuhe. Schweinerei, oder? Ja, keine sauberen Fingernägel oder Nagellack oder so. Wir wissen nicht, ob wir Männchen sind oder Weibchen, denn wir sind stumm für diese Sessions, für diese kleinen Psychiatrie-Sessions.
Ich dachte, die Heizung ist aus.
Ja, das kann, ich meine, das wird ja Sinn machen, aber genau, es geht darum, dass wir nicht wissen, wen wir momentan spielen.
Bevor wir beginnen... sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran. Während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden.
A.J. Hill, Dr. Hill, durchbricht hier die vierte Wand. Er spricht mit dem Spieler, mit uns, dem Spieler vor dem Bildschirm. Und ich fand, sein Mienenspiel ist hier so over the top, so wie immer eigentlich, dass die deutsche Synchro ihm nicht gerecht werden kann. Mm. Er macht teils unnötige Mundbewegungen, die man nicht mit synchronisieren kann, weil sie keine Laute hervorbringen sozusagen. Es ist ein Overacting im positiven Sinne, so mag ich meinen Peter.
Ja, also Stormare hatte Spaß, auf jeden Fall. Du kannst dieses, man nennt es Chewing the Scenery und das ist einfach dieses, er ist in diesem Charakter drin und hat Spaß damit und man merkt es und es ist toll.
Ja, du wirkst immer leicht bedroht von diesem Charakter, ne? Also egal, ja, wen er spielt, der ist immer irgendwie, hast du das Gefühl, dem sollte ich besser nicht den Rücken zuwenden. Und ich hatte, das ist ja so ein Gefühl um die Atmosphäre herum, genau wie das ganze Mobiliar und das Licht, was so schön in diesen staubigen Raum hineinfällt. Und da ich immer noch ohne Musik spielen musste, habe ich mich gefragt, was ist denn da so Phase, und hatte mir dann mal angehört, was da im Hintergrund läuft. Und da läuft auch ein richtiger Horrorfilm-Klassiker als Musikstück im Hintergrund, nämlich die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach. Die gibt es in ganz, ganz vielen Horrorfilmen. Ich meine, bei was ist es nochmal mit Christian Bale? Ist es American Psycho oder ist es Psycho? Ist es American Psycho, ne? Mhm. Genau, zusätzlich gab es das damals auch noch bei, ich glaube, es war Schweigen der Lämmer oder irgendwas auf jeden Fall mit Hannibal Lecter. Mhm. Ist auf jeden Fall auch ein Horrorfilm, Klassiker, dieses Stück.
Interessant. Ja, aber er warnt uns hier. So klingt es jedenfalls, dass unsere Entscheidungen wichtig sind. Türen öffnen sich und ja, er weiß halt, dass wir in einem Spiel sind. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Damit hatte ich hier nicht gerechnet. Ich wusste nicht, ob er hier als Psychiater mit uns auf einer Metaebene spricht oder ob er sich bewusst ist, wo wir hier sind, oder ob das einfach Teil des Tutorials ist. Ich war mir nicht sicher. Wie habt ihr das empfunden?
Also mir ging es ähnlich. Denn ja, er geht durch die vierte Wand und es ist immer dieses so, ach, das Spiel merkt sich das. Und wir haben das ja schon mehrmals gesehen mit jeder Entscheidung, die wir getroffen haben. Ach, das Spiel merkt sich das. Was natürlich für den Spieler ist, nicht für die Protagonistin in dem Fall. Und hier treibt er es halt wirklich bis zur Spitze. Und sagt uns direkt, das ist ein Spiel. Oder ich glaube, er sagt sogar wirklich Spiel irgendwann wortwörtlich, während er redet. Also er redet mit dem Spieler. Aber sind wir der Spieler? Wir können uns nicht sehen. Wie gesagt, wir sind vermummt. Also wir sind aus der Ego-Perspektive. Wir können unsere Hände nicht sehen. Wir können unser Geschlecht nicht identifizieren oder zumindest darauf mutmaßen. Irgendwie auf, weißt du, wegen fehlendem Nagellack oder nicht oder so. Es ist interessant.
Ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, dass er auf jeden Fall mit einem Antagonisten spricht von vornherein, auch wenn er mit uns als Spieler auch spricht, denn immer wieder, und da komme ich auf Ringos Aspekt zurück, immer wieder, wenn er sowas erwähnt wie, denk immer daran, während deines Spiels, dass alles irgendwie Auswirkungen hat oder irgendwie sowas, der guckt immer leicht angewidert von einem, so als würde er so ein bisschen urteilen.
Das stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Warum sind wir überhaupt hier? Wer braucht hier einen Psychiater?
Und wer sind wir?
Ich denke, man könnte jetzt hier, wenn man weiß, wie das Spiel endet, kann man jetzt hier schon ganz, ganz viel spoilern an dieser Stelle. Das machen wir natürlich nicht. Aber man kann schon sagen, ja, alles, was bisher gesagt wurde, stimmt. Und auch nicht. Denn er spricht zwar zu uns als Spieler, weil wir hier das Spiel spielen, aber er spricht eben auch zu einer Person, die wir hier verkörpern. Aber auf die können wir aus spoilertechnischen Gründen natürlich jetzt hier nicht eingehen. Aber ja, ich finde, es ist im Nachhinein, wenn man diese Szene nochmal sieht und man weiß, wie das Spiel endet, dann ist es, finde ich, ein genialer Kniff. Aber wie gesagt, wir können jetzt da leider nicht so viel sagen an der Stelle. Aber ja, so viel zum Einstieg.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum Gameplay, denn jedes Mal, wenn wir diesen Analysten, diesen Therapeuten treffen, und das wird am Ende jedes Kapitels sein, also auch wie hier am Ende des Prologes, gibt er uns kleine Aufgaben. In diesem Fall zeigt er uns Fotos und fragt uns halt, wie fühlst du dich, wenn du dieses Bild siehst?
Das hat mich sehr an die Szene im Zug erinnert, in Wolfenstein mit Frau Engel.
Oh, das ist interessant. So, ich glaube, Supermassive Games haben sich hier aber bei Silent Hill Shattered Memories bedient. Das war ein Spiel, das original auf der Wii nur rausgekommen ist, mittlerweile aber auch andersweitig erhältlich. Und da gab es auch immer zwischen jedem Kapitel einen Psychiater, der dich halt gefragt hat, was findest du grausamer? Dies oder das? Dies oder das? Welche Farbe findest du, ist mehr mit Gewalt verbunden, welche mit Hoffnung? Und das Spiel wird sich anpassen. Und so ähnlich ist halt Until Dawn auch. Nicht so stark, aber so ein bisschen. Denn wir werden nun Fotos sehen. Und das erste Foto ist das Bild einer Scheune in der Abenddämmerung. Und er fragt uns, wie fühlst du dich, wenn du dieses Bild siehst?
Okay, wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen.
Ist eine Vogelscheuche im Vordergrund. Bist du glücklich oder so ein bisschen, ich weiß nicht, ängstlich?
Ja, genau. Die Auswahlmöglichkeiten sind, also was fühlst du, wenn du, die Frage ist, was fühlst du, wenn du, wenn du dieses Bild siehst, was beunruhigt dich, sag ich mal. Und die Auswahlmöglichkeiten sind die Vogelscheuche oder ich weiß nicht. Und wichtig bei dem Bild ist zu beachten, dass man aus einem Maisfeld heraus blickt auf eine Vogelscheuche. Die Vogelscheuche versperrt einem quasi den Weg in diese Scheune hinein, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und die Vogelscheuche hat als linke Hand einen Haken. Das heißt, die ist natürlich schon so gemacht, dass sie gruselig aussehen soll. Allerdings ist dieses Maisfeld halt auch noch dieses optisch undurchdringbare Maisfeld auch noch eine Art Hürde. Ne? Also da geht es immer drauf. Ich glaube, die Frage ist immer das, was macht dir am meisten Angst so in dieser Fragerunde?
Wenn du es gar nicht siehst, warum macht es dich dann nervös? Ich meine, ist irgendetwas in dem Haus? Wenn es nicht in dem Haus ist, wo glaubst du, dann ist es? Vielleicht im Feld? Ah, verstehe. Und ist diese Gefahr menschlich oder gibt's noch eine andere Angst, über die du gerne mit mir reden möchtest?
Auge fürs Detail.
Ja, Tim. Sehr gut.
Und den Haken habe ich nicht gesehen.
Ebenso.
Down to the detail. Nicht.
Ja, sehr ja, gut. Ja. Down to the hook. Ja, also ich habe gesagt, ich fand das schön. Das war eine gute Stimmung. Gefiel mir. Gab ein Thumbs up von mir. Und es geht so ein Stück weiter und weiter und weiter. Und wir werden das jedes Mal machen. Ich weiß nicht, ob wir jedes Foto jetzt durchgehen werden. Und vor allem, später kommen wir zu dem Punkt, wo du halt immer eine A- und B-Frage kriegst. Dann eine C- und D-Frage kriegst. Aber irgendwann kriegst du dann die A- und C-Frage. Und dann kriegst du die B- und D-Frage und so weiter. Und dann die A- und B.
Ja, richtig. Das überschneidet sich.
Genau. Was macht dir Angst? Clowns und so weiter. Ja.
Und dann bietet er uns an, dass wir länger hier bleiben dürfen, in dieser Einrichtung für psychisch Kranke, man weiß es noch nicht, erzählt uns aber im selben Atemzug, dass es hier spukt. Wahrscheinlich um unsere Reaktion zu sehen, ich weiß es nicht.
Ja, er ist aber so verschmitzt dabei auch.
Ja.
Und immer wenn du sagst, ich glaube an nichts Übernatürliches oder es macht doch keinen Sinn, dann sagt er immer, ja. Gute Entscheidung, warum ja, auch?
Ja, aber psychisch instabilen Personen was von Spuk zu erzählen, also das beeinflusst mich persönlich schon. Ich bin ja sehr abergläubisch. Ah, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
Und dann kommt noch dazu, anscheinend sind wir hier an eine Uhr gebunden. Denn der gute alte Peter hier hat nicht so viel Zeit für uns.
Ja, ganz klassisch, die Sitzung ist jetzt zu Ende.
Und was war die Sitzung?
Genau.
War sie 5 Minuten lang?
Ja, vielleicht ist aber auch die Person, die da sitzt, die den Prolog nochmal geschildert hat. Wer weiß.
Oder wir sehen einfach nur kleine Schnipsel aus dem richtigen Therapieprogramm und wir verpassen den Rest der anderen 55 Minuten und nach einer Stunde ist eigentlich vorbei. Ist halt eine gute Frage.
Oder wir sind gerade erst aus einer Psychose erwacht und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder bei klarem Verstand.
Das kann auch sein, ja.
Ja, wir wissen es nicht. So viel zum Einstieg. Das Setting steht, die Stimmung ist gesetzt und bevor wir nun richtig in die Tiefe von Until Dawn abtauchen, geben wir jetzt noch einmal die Chance, tief durchzuatmen. Denn in der nächsten Folge geht es weiter mit Kapitel 1, den ersten Entscheidungen, die erste Spannung und der Moment, in dem wir merken, hier passiert nichts zufällig. Und wenn ihr auch zufällig keine unserer Folgen verpassen wollt, dann denkt daran, uns zu abonnieren auf allen möglichen Podcatchern, bei YouTube, Spotify, auf Social Media. Hinterlasst uns einen Daumen nach oben, egal wo ihr uns hört und konsumiert, und empfehlt uns weiter. In diesem Sinne sagen wir Tschüss aus der Lodge von meiner Seite.
Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut, danke, ciao.
Naja, vielleicht untersuchen wir deine Ängste ein bisschen weiter in der nächsten Sitzung, ich fürchte. Unsere Zeit ist um.
Kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Benny Klein liegt so. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, die noch immer vermissten Zwillinge.
Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm.
Verbrechen gab?
Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts? Behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig.
Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken?
Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein.
Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen.
Mehr als Sie ahnen, Marty.
Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington.